Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gottesdienstteilnehmer. Ich bin froh und dankbar, hier heute bei euch sein zu dürfen, damit wir gemeinsam über Gottes Wort nachdenken können. Danke auch für die Vorstellung, dann wurde mir schon einiges erspart. Im Newsletter einer Gemeinde las ich vor einiger Zeit die Tageslosung, das war dann vom 3. August. Den Vers aus Hosea 6, Vers 4, und da lautet es so: Eure Liebe ist wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Und ich dachte bei mir, das sind auch ganz harte Worte, die der Prophet hier ausspricht. So schnell vergeht die Liebe. Und in dem Bibeltext der heutigen Predigt, Römer 12, Vers 9 bis 12, geht es auch um die Liebe und hier besonders um die Geschwisterliebe, wie sie sich verhält und was uns dazu motiviert. Und das Thema wurde auch schon genannt, also die gegenseitige christliche Liebe, die Grundlage der Gemeinde. Und ich habe die Predigten vier Punkte gegliedert. Einmal die ungeheuchelte Geschwisterliebe, dann die ehrerbietende Herzlichkeit, der brennende Geist und das hoffnungsvolle Ausharren. Ich lese uns einmal die Verse aus Römer 12, Vers 9 bis 12. Und man kann gerne mitlesen, wenn man auch die Bibel dabei hat. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Ja, wenn man sich diesen Text anschaut, dann kennt man auch gerade die vier Verse und ich habe dann auch die Punkte so gestellt, und ich wiederhole sie noch einmal, das, in Vers 9 das die ungeheuchelte Geschwisterliebe, in Vers 10 die ehrerbietende Herzlichkeit, in Vers 11 der brennende Geist und Vers 12 das hoffnungsvolle Ausharren. Die ungeheuchelte Geschwisterliebe, wir kommen zu Vers 9, wo Paulus sagt, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Schauen wir uns einmal kurz an, was im Worte Gottes Grundlegendes über die Liebe unter den Menschen gesagt wird. Erstens einmal hebt Paulus die Liebe als Grundlage hervor, auf der man die Geistesgaben innerhalb der Gemeinde im Dienst einsetzen soll. Das lesen wir zum Beispiel im Hohelied der Liebe. Ich nehme einen Vers aus 1. Korinther 13, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Zweitens beschreibt Paulus die Liebe auch als Basis, wie wir uns gegenüber unserem Nächsten verhalten sollen. Zum Beispiel in Römer 12. Drittens, die Liebe soll also in unserem Leben als das höchste Gebot gelten, das höchste Gebot sein. Das bestätigt uns Matthäus 22 in den Versen 34 bis 40. Demnach fragt ein Pharisäer Jesus nach dem höchsten Gebot im Gesetz. Und daraufhin nennt unser Herr als Antwort einmal die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und viertens, wenn wir von der Liebe sprechen, da können wir nicht anders als zurückzuschauen auf das wunderbare Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz, das uns im Evangelium offenbart wird. Hier hat Gott seine unbegreiflich große Liebe zu uns Menschen zum Ausdruck gebracht. Die Liebe ist das größte Geschenk, das Gott uns je gegeben hat, durch Jesu Sühnetod am Kreuz. Und die Liebe, die wir als solche, die zu Christus gehören, die mit Christus leben, in unserem Verhalten umsetzen, das ist die Verwirklichung dieser Liebe Gottes gegenüber allen Menschen. In Vers 9 lesen wir, dass diese brüderliche Liebe ungeheuchelt sein soll. Um das besser zu verstehen, betrachten wir einmal die andere Seite der Bedeutung dieses Wortes, also die Gegenbedeutung. Das griechische Wort, das in den neutestamentlichen Evangelium mit Heuchler übersetzt wird, kommt aus dem Bereich des Theaters, wo der Schauspieler eine Maske trug, die sein Gesicht dann noch komplett verdeckte. Schauen wir noch etwas tiefer in die Bedeutung, da finden wir den Ausdruck Gott entfremdet oder gottlos. Es ist also nicht nur eine gespielte und trügerische Liebe, die hier gemeint ist, sondern diese falsche Liebe, die entfaltet sich daraus, dass unser Verhalten nicht Gottes Willen entspricht, also dass unser Verhalten gottlos ist. Aber wann ist die Liebe dann nun echt und ungeheuchelt, wie es Paulus hier sagt? Nämlich, wenn sie Gottes Liebe widerspiegelt, wie es gerade auch in Römer sagt. Und wenn diese Liebe auch als Herkunft Gott, Jesus und den Heiligen Geist hat. Das ist ganz wichtig dann zu beachten, wenn wir schauen, wann ist diese Liebe echt und ohne falsch. Und sie ist auch echt, wenn wir sie als höchste Gabe erkennen, die über alle anderen Gaben steht. Und dazu lese ich 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Weiter steht in Vers 9, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Andere Bibelübersetzungen sagen auch, also gebrauchen anstelle von verabscheut, hasst. Mit dem Bösen ist jegliches Verhalten gemeint, was nicht Gottes Willen entspricht, also was Verhalten, das gottlos ist. Wir sollen uns also vor der Sünde ekeln, sie verabscheuen. Und daraufhin wird uns dann geboten, dass wir dem Guten anhängen, also erstmal das Böse verabscheuen, dann dem Guten anhängen, an dem Guten festhalten. Und wir sollen eine dauerhafte und feste Beziehung zum Gottes Willen haben. In Amos 5, 14 bis 15 finden wir eine ähnliche Aufforderung. Ich lese auch diese Verse einmal. Suchet das Gute und nicht das Böse, auf das ihr lebet, auf das ihr lebet und der Herr, der Gott Zebaoth, mit euch sei, wie ihr rühmt. Hasst das Böse und liebt das Gute. Richtet das Recht auf im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott Zebaoth, gnädig sein dem Rest Josefs. Wenn diese Verse auch an erster Stelle an das Volk Israel gerichtet sind, so sollten sie uns trotzdem auch motivieren, immer wieder das Gute anzustreben. Nun betrachten wir uns mal einmal selber. Tragen wir nicht auch manchmal eine Maske? Wenn ja, warum? Vielleicht wollen wir den Leuten ein anderes Bild vermitteln, als das, was sich in unserem Inneren widerspiegelt. Es kann ja sein, dass ich noch nicht Christi Erlösungszweck für mein Leben angenommen habe, dass ich noch kein Christ bin, aber trotzdem in der Gesellschaft als ein guter Mensch angesehen werden möchte. Deshalb verstecke ich die Dinge, die nicht schön sind und mich von Gott fernhalten. Vielleicht besucht der eine oder andere heute sogar diesen Gottesdienst oder verfolgt ihn auf YouTube, weil er schon auch lange danach sucht, seine Maske abzulegen. Oder bin ich, der ich heute hier bin, schon Christ und auch getauft und Gemeindeglied. Ich denke aber, wenn ich pünktlich zum Gottesdienst erscheine und wenn ich einen Dienst mache in der Gemeinde und auch ein gutes Ansehen habe, dann habe ich ja genug investiert in meinen Glauben. Aber das ist nicht die Einstellung, die Jesus nun von uns fordert. Er möchte, dass wir in einer persönlichen Beziehung mit ihm leben, Tag für Tag. Ich mache uns also Mut, kommen wir zu ihm und legen unsere Maske ab. Gottes Liebe überschreitet alle Grenzen. Es gibt keine Grenzen, die diese Liebe nicht überschreiten. Und durch Jesu Tod am Kreuz würde für die Sünde der ganzen Welt gebüßt. Haben wir Gottes Liebe in unserem Leben erfahren, dann brauchen wir nicht mehr vorzutäuschen, wer wir nicht sind oder wer wir sind. Nun fallen unsere Masken ab und wir kommen zu dieser ungeheuchelten, echten Liebe. Und das heißt auch, das Gute zu verabscheuen, zu hassen und an dem Guten, das Böse zu verabscheuen und an dem Guten festzuhalten. Und oft habe ich mich gefragt, wie kann ich denn das Böse hassen? Ja, manchmal ist das Böse auch, hat das Böse vielleicht selber eine Maske auf und ist ja auch nicht so leicht zu erkennen. Und wir erkennen doch irgendwann, ja, das ist nicht richtig, was ich mache. Oder es sind Dinge, ja, die sagen wir auch fleischlich verlockend sind. Und wie kann ich jetzt wirklich das Böse hassen? Das habe ich mich oft gefragt. Und heute meine ich, ja, wenn ich mich viel mit dem Guten beschäftige, wenn ich immer wieder danach strebe, das Gute zu tun, dann lerne ich es mit der Zeit wirklich lieben und schätzen und dadurch auch das Böse zu verabscheuen. Wer das Gute sucht und liebt, wird wirklich leben, denn nur in Jesus finden wir das wahre Leben. Wie Jesus nach Johannes 10, Vers 10 gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und dessen Überfluss haben. Und wir haben es auch schön gesungen in dem Kinderlied, also seit ich Jesus in meinem Herzen habe, dann weiß ich, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben, also dass es Jesus das wahre Leben schenkt. Und das ist wunderbar, wenn wir das auch singen können. Wir kommen zum zweiten Punkt, die ehrerbietende Herzlichkeit. Wie diese Liebe hier aus dem Vers 9 konkret wird, finden wir in Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Und da kommen wir zurück auf den griechischen Begriff Philadelphia, das steht für Brüder- oder Geschwisterliebe. Und im Neuen Testament verstehen wir den Begriff als die Liebe unter den Glaubensbrüdern und Schwestern. So wird er auch schon da gebraucht. Und weiter lesen wir in Vers 10b, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Das griechische Wort Time bedeutet, einem anderen einen großen Wert beizumessen. Es steht auch für Respekt. Mit anderen Worten, man ist bereit, es sich etwas kosten zu lassen, um das Gute des Bruders oder der Schwester zu suchen. Wir finden parallel zu diesem Vers auch in Philipper 2, Vers 3 bis 4 passende Verse, die lese ich jetzt aus der Luther-Übersetzung. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Finde ich auch immer wieder herausfordernd, diese Verse, dass man einfach versucht, ja, dem anderen voranzugehen in der Ehrerbietung. Das ist etwas Wunderbares, wenn man das macht. Und im Hinblick auf die Verse 3 bis 8 aus Römer Kapitel 12, die vorherstehen, vorangehen zum Predigttext, hat dieser Vers 10 eine besondere Bedeutung. Wenn Menschen mit verschiedenen Geistesgaben in der Gemeinde sind, ist es immer wichtig, darauf zu achten, dass diese Gaben nicht zur Selbstüberheblichkeit führen. Hier ist besonders Demut gefragt. Wer demütig ist, hat eine niedrige Gesinnung und ist gleichzeitig dankbar für die Begabungen Gottes. Die herzliche Brüderliebe zeugt nicht nur von emotionaler Wärme, sondern auch davon, dass wir unseren Glaubensgeschwistern wohltun, dass wir großzügig sind und uns dieser Bruderliebe ganz hingeben, also sie nicht vergessen. Wie kann das in der Beziehung zu den Mitchristen aussehen? Erstens, wir sind zueinander herzlich oder freundlich. Das heißt, dass ich meinen Glaubensbruder oder Schwester wahrnehme, dass ich ihm oder ihr die Wertschätzung entgegenbringe. Zum Beispiel durch freundliches Begrüßen, durch Anerkennung für einen Dienst oder durch Interesse an ihrem Wohlergehen. Das bemerken, glaube ich, besonders die Leute, die an einen fremden Ort kommen. Und oft, wenn man schon so lange zu Hause ist, in dem wohligen Heim, das merken wir auch, ja, da geht man immer so leicht auf die bekannten Leute zu, auf die, die einer schon gut kennt. Und ja, übersieht manchmal leider die auch mal neu sind im Gottesdienst, die noch nicht eher da waren. Und das ist, finde ich, sehr wertvoll, wenn man auch auf diese Leute zugeht. Und ich weiß selber, wie viel es mir kostet, ja, auf fremde Leute zuzugehen. So, da möchte ich uns auch herausfordern. Zweitens, wir nehmen Rücksicht auf die Stärken und Schwächen der Mitchristen. Auch in der Gemeinde Jesu finden wir ganz unterschiedliche Begabungen und Charaktere. Und die Herausforderung ist, einen gegenseitigen Ausgleich zu finden und gemeinsam im Glauben zu wachsen. Das heißt, auch mal die Schwachen unter den Armen zu greifen und zu helfen, zu tragen oder die Starken auch mal zu ermahnen. Drittens, wir sind gut zueinander. Unsere Aufgabe ist es, das Gute unseres Nächsten zu suchen. Das bedeutet, auch mal die eigenen Bedürfnisse nach hinten zu stellen und zu schauen, was brauchen meine Glaubensgeschwister? Und anknüpfend daran, viertens, wir sorgen füreinander. Um das Wohl meines Bruders oder meiner Schwester besorgt zu sein, heißt nicht nur zu fragen, wie es geht. Es bedeutet auch mal bereit zu sein, Hilfe anzubieten oder Zeit zu investieren oder einen guten Rat zu geben. Es verlangt aber auch Offenheit und Ehrlichkeit von dem, der gefragt wird. Man kann es sich auch angewöhnen zu sagen, dass es gut geht, ja, wenn es aber auch nicht immer so ist. Die brüderliche Liebe, fünftens, zeigt sich auch durch Gastfreundschaft, wie wir in Vers 13 lesen. Gemeint sind damit besonders die Fremden, nicht nur die Familien und die Freunde. Es braucht meistens etwas mehr Überwindung, einen Fremden einzuladen und ihm Gastfreundschaft zu erweisen. Ich mache uns auch dazu Mut, das mal zu machen. Sechstens, dem anderen Ehre erweisen. Wenn wir das tun, glauben wir oft dabei selbst etwas zu verlieren, ja, wenn man sich selbst nach hinten stellt. Ein Beispiel der brüderlichen Liebe gab uns Jesus, als er den Jüngern die Füße wusch. Er, der Meister, der Sohn Gottes, der so viel Macht hatte, er erniedrigte sich vor seinen Jüngern. Jesus wollte ihnen und uns Gläubigen damit ein Beispiel geben, mit welcher Einstellung man sich untereinander behandeln soll. Kommen wir zu Punkt 3, brennender Geist. Was bewegt uns nun, einander in brüderlicher Weise zu lieben? Ich lese nochmals Vers 11. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Hier spricht Paulus von der Einsatzbereitschaft im Dienst für den Herrn. Im Fleiß, das können wir auch übersetzen, im Eifer. Wir sollen nicht träge oder nicht zaudernd sein. Weiter fordert Paulus uns auf, brennend im Geist zu sein. Das heißt, den Heiligen Geist Raum zu lassen, in unserem Leben zu wirken, sich ganz zu entfalten. Durch ihn wird die Macht Gottes Wirklichkeit in unserem Leben. Und am Schluss des Verses sagt Paulus, dass wir dem Herrn dienen sollen. Diese Mahnung scheint auch einfach ausgedrückt zu sein, hat aber eine tiefe Bedeutung. Wenn Paulus vom Dienst spricht, meint er damit eine Haltung, die eher die eines Sklaven ist. Der Diener ist ganz seinem Herrn unterworfen und von ihm abhängig. Nun wollen wir darüber nachdenken, wie wir diesen Vers in unserem Alltag ausleben können oder anwenden können. Zuerst sollen wir nicht wie Menschen sein, die aus verschiedenen Gründen und Hemmungen nicht zur Tat schreiten. Oft meinen wir, nicht Zeit zu haben oder wir sehen unsere Stärken mehr in einem anderen Bereich. Es wird auch so gespaßt darüber bei uns Mennoniten, wenn jemand sagt, diese Arbeit, die werde ich auf keinen Fall machen irgendwann, dann ist er am geeignetsten dafür, dass er diese Arbeit nachher irgendwann macht. Ja, das ist oft schon in Zeugnissen gesagt worden, ich hätte nie gedacht, dass ich das nochmal mache. Ja, und ich denke, das lehrt uns aber auch, dass Gott ja, uns befähigt. Wenn er uns beruft, dann befähigt er uns auch für einen Dienst. Und was motiviert uns dann zum Dienst? Jesu große Liebe, die er am Kreuz gezeigt hat, ist mehr als Grund genug, ihm mit unserem Leben zu dienen. Meistens sind junge Gemeindeglieder oder Christen sehr eifrig im Glauben und im Dienst in der Gemeinde. Sie brennen im Geist, wie Paulus es beschreibt. Und das ist wunderbar, das ist sehr schön. Doch dieser Eifer, dieser Einsatz in der Gemeinde und im Dienst des Nächsten soll nicht ermüden durch Gewohnheit oder Gleichgültigkeit. Gottes Liebe motiviert uns. Denn wo die Liebe herrscht, lässt der Eifer nicht nach, auch wenn es Kraft und Anstrengung kostet. Wo aber der Eifer ohne Liebe vorhanden ist, ist er zerstörerisch. Genau wie der Einsatz eines Sklaven für seinen Herrn soll auch die unnachlässige Einsatzbereitschaft des Christen für Gott sein. Jeder hat Gaben von Gott bekommen, die er für das Wohl des Nächsten einsetzen kann und auch soll. Und diese Gaben sind nicht immer in der Gemeinde, sie sind manchmal auch ganz inoffiziell. Es kann auch unser Beruf sein. Unser geistlicher Eifer hat seinen Ort im Dienst für Jesus. Lassen wir uns nicht von Gefühlen leiten, sondern vom Willen Gottes. Wenn Gott uns die Tür öffnet und uns für einen Dienst in oder außerhalb seiner Gemeinde beruft, sei es in unseren Augen noch so ein kleiner Dienst, dann nehmen wir diese Gelegenheit wahr und tun diesen Dienst mit Freude und mit Hingabe. Und zum letzten Punkt, das hoffnungsvolle Ausharren. Wir kommen zu Vers 12, wo geschrieben steht, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Die Hoffnung ist neben der Liebe die bestimmende Eigenschaft eines Christen. Wenn wir hoffen, erwarten wir etwas Gutes und haben die Zuversicht, dass wir es erhalten. Wir Christen hoffen darauf, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen, zu erleben. Und in Christus hat diese Hoffnung einen festen Grund. Freut euch, beschreibt die Christen als fröhliche und glückliche Menschen, zufriedene Menschen. Wir sollen uns darüber freuen, was wir zu hoffen haben. Genauso wie die Hoffnung unser Grund zur Freude ist, ist sie aber auch die Ursache des Ausharrens in Bedrängnis und des anhaltenden Gebetes. In Bedrängnis hart aus lässt sich auch übersetzen mit standhaft in der Bedrängnis zu sein. Das will sagen, dass wir Gott auch in schweren Situationen treu sind. Diese könnten sein Not, Verfolgung, Hunger, Gefahr, ja, Anfechtungen auf dem Arbeitsplatz oder irgendwo auf einem öffentlichen Platz, ja, wo wir uns als Christen bedroht fühlen, sage ich mal. Die Freude in der Hoffnung hilft den Gläubigen, in Bedrängnis auszuharren. Die Bedrängnis oder das Leiden treffen nicht nur den bösen Menschen, sondern auch den Gottesfürchtigen. Die Hoffnung auf eine Ewigkeit im Himmel, als auch die schweren Situationen, wiederum führen uns zur Beharrlichkeit im Gebet. Also, dass wir Ausdauer im Gebet zeigen. Und da bewundere ich immer wieder die Leute, die auch fortgeschritten sind im Alter, wie sie auch Zeugnisse geben und mitteilen, wie sie beständig für eine Sache gebetet haben und Gott diese auch erhöht hat. Ja, das ist wunderbar und ich schätze diese Eigenschaften, die ist auch wirklich so wichtig für die Gemeinde, das anhaltende Gebet und ja, das Gebet der Gemeinde. Denken wir nochmal darüber nach, warum wir Hoffnung haben. Ich möchte 3 Gründe aufführen. Erstens, weil wir mit Jesus verbunden sind, wenn wir ihn angenommen haben in unseren Herzen. Wir dürfen eine Beziehung mit Jesus pflegen. Er ist immer da für uns und will uns auf unseren Lebensweg begleiten und segnen. Wir brauchen ihm nur unsere Hand zu reichen. Zweitens, Jesus hat uns aus der Macht der Sünde befreit. Durch Jesu Erlösungswerk ist alle Sünde, ist alle unsere Schuld aufgehoben, wenn wir ihm mit aufrichtigem Herzen darum bitten. Wir brauchen ihm nur unsere Hand zu reichen, wie ich schon sagte. Dann schenkt Jesus uns wahren Frieden im Herzen. Und drittens, wir können gewiss sein, dass auch inmitten vom Leiden uns niemand und nichts von der Liebe Gottes trennen kann, wie es auch schön beschrieben wird in Römer 8, 38 bis 39. Wir Christen beten oft um Freude, Geduld oder Standhaftigkeit. Wenn wir nun für etwas beten, dann sollen wir nicht gleich aufgeben, sondern immer wieder dafür beten. Ausdauer im Gebet ist eine Eigenschaft eines Christen. Wir sollen auch darum nicht vom Gebet und vom Bibellesen abweichen, weil wir ja nicht wissen, was uns alles begegnen wird, was alles auf uns zukommt. Das Gebet hilft uns, in schweren Situationen nicht zu verzweifeln, sondern an Gottes Güte festzuhalten. Ich fasse diese 4 Punkte noch einmal kurz zusammen. Erstens, Gottes Liebe befähigt uns, unsere Masken abzulegen, das Böse zu verabscheuen und das Gute zu tun. Zweitens, die brüderliche Liebe zeigt sich darin, dass wir unsere Glaubensgeschwister wahrnehmen und ihnen Ehre erweisen, dass wir gut zueinander sind und füreinander sorgen. Drittens, Gott hat uns alle Gaben geschenkt. Lassen wir uns immer wieder von Gottes Liebe motivieren, diese Gaben mit Hingabe in seinen Dienst zu stellen. Und viertens, unsere Hoffnung stärkt uns, geduldig durch schwere Zeiten zu gehen und beständig im Gebet zu bleiben. Wir beten noch zusammen. Großer Gott im Himmel, wir sagen nochmals Danke, dass wir zu dir kommen können, dass du auch da bist, dass du heute hier bist. Herr, danke auch für dein Wort, für das Evangelium, das uns offenbart wird. Danke auch für diesen Text, Herr, und der uns auch herausfordert, unter uns Christen, aber auch zu unserem Nächsten im Alltag mit Liebe umzugehen, Herr. Unserem Nächsten Liebe zu erweisen, Ehrerbietung zu erweisen. Und du siehst bei uns im Herzen, wo es uns schwerfällt, Herr. Du kennst uns und ich bitte einfach um deine Kraft, um deinen Geist, der uns leitet und der uns hilft, ja, diese Liebe weiterzugeben, die du uns schenkst. Vater, wir bitten um deinen Segen auch weiter für diese Gemeinschaft und für diesen Sonntag.